Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutige Gästin ist Mara Rickli. Mara Rickli ist Buchhändlerin, Journalistin und Mutter. Liebe Mara, ich freue mich sehr, dass du meine heutige Gästin bist.
Hallo Ellen, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir heute?
Ja, wie geht's mir heute? Grundsätzlich gut. Ich zehr noch ein bisschen von einer Woche ohne Kinder und ohne Mann, einfach für mich in Zürich. Da konnte ich ein bisschen tanken, diese Sommerferien. Und merke aber schon wieder, wie der Alltag halt auch beansprucht. Diese Nacht habe ich nicht so gut geschlafen, aber doch, eigentlich gut.
Eigentlich gut. Also eine Woche.
Das könnte auch ein Buchtitel sein. Eigentlich gut.
Aber. Ja, das ist ein schön, ich denke auch oft in Buchtiteln, das wäre ein schöner Buchtitel. So eine Woche kinderfrei, machst du das oft oder war es das erste Mal?
Nein, ich glaube, es war das dritte oder vierte Mal jetzt. Dazu muss ich sagen, es gibt eine Zeit kinderfrei jetzt mit zweitem Kind und eine Zeit kinderfrei, als ich noch alleinerziehend war mit meinem Sohn. Und da gab es das natürlich ab und zu, nicht sehr oft. Aber bevor meine Tochter vor 8 Jahren zur Welt kam, hatte ich schon ab und zu dann auch ein paar Tage für mich. Als mein Sohn dann beim Vater in den Ferien war oder auch mal zur Großmutter durfte. Seit meine Tochter auf der Welt ist, ich nenne sie hier im Podcast Ronja, also auch wenn ich über sie schreibe oder mein Mann über sie schreibt, nenne ich sie Ronja, mein Sohn nenne ich Tim.
Sehr gut.
Wir nennen nicht die richtigen Namen. Und vor 8 Jahren kam sie zur Welt. Seither ist es das dritte oder vierte Mal, ja.
Wow, das ist so meine absolute Traumvision. Ich plane das tatsächlich nächsten Sommer eine Woche kinderfrei. Und ich bin gespannt, wie das wird. Du hast ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast zwei Kinder. Magst du ganz kurz erzählen, wie alt sie sind?
Auf jeden Fall. Also mein Sohn ist jetzt 17,5.
Ich habe noch
6 Monate Zeit. Genau, bis er 18 ist, volljährig. Nein, natürlich wird er mich auch darüber hinaus noch brauchen. Aber es ist schon ein großer Schritt so in die Volljährigkeit. Und meine Tochter ist 8 Jahre alt.
Sehr schön. Wir haben ja viele Themen, also wir zwei haben schon viel, wir haben bisher nur etwas gemacht, wir haben ein großes Interview beim Magazin veröffentlicht, aber ich habe das Gefühl, wir haben viel zusammengearbeitet, weil das eine wahnsinnig intensive Zusammenarbeit war und wir haben sehr viele Themen, die uns verbinden. Mhm. Heute sprechen wir aber über ein bestimmtes Thema. Lustigerweise wollte ich dieses Interview schon immer mit dir führen, als ich dich vor, glaube ich, 3 Jahren kennengelernt habe. Habe ich da schon gesagt, ich möchte mal mit dir über dein Leben mit deiner Tochter sprechen. Deine Tochter hat eine Entwicklungsstörung, sie hat eine Behinderung und das ist ein Thema, das sehr wenig Sichtbarkeit hat in der Gesellschaft. Du setzt dich ja auch beruflich dafür ein. Mhm. Ich habe gerade Hühnerhaut. Und heute sprechen wir insbesondere über dieses Thema. Mhm. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unsere, weil ich weiß natürlich viel mehr als unsere ZuhörerInnen und vielleicht kannst du ihnen so zum Einstieg eine Szene aus eurem Leben schildern. Du hast mir diese Woche von dieser Bus-Begegnung, nenne ich jetzt mal, erzählt.
Vielleicht ein Paradebeispiel.
Genau, was ist da passiert im Bus?
Also es ist was halt oft passiert, das ist eigentlich einfach, dass die Leute, die uns begegnen, nicht einordnen können, wie sich meine Tochter verhält. Und ich könnte natürlich, und ich hoffe, wir sprechen dann auch über ganz viele positive Momente und schöne Erlebnisse, die ich wirklich, das möchte ich auch ihm betonen, dass die meisten Erlebnisse doch positiv sind, nur die Erlebnisse, die halt negativ sind, sehr viel Energie kosten und man dann halt auch darüber nachdenkt, warum die Menschen so reagieren, beziehungsweise was das auch für meine Tochter bedeutet, überhaupt für Menschen mit Behinderungen bedeutet und mich eigentlich dann auch in der Arbeit beschäftigt, dass ich mich dann auch stark mache für die Menschen, die vielleicht halt dann nicht genau das Wort für sich ergreifen können. Dieses Erlebnis, was ich dir in der Vorbereitung auf den Podcast auch geschildert habe, war so, dass wir haben einen Garten, also einen Schrebergarten, und da fährt man Zahnradbahn hoch, und das ist ein Erlebnis, was meine Tochter sich immer drauf freut, und sie ist sehr angewiesen auf Abläufe, die immer wieder gleich sind. Und jetzt ist diese Zahnradbahn halt in Reparatur und es fährt ein Ersatzbus, kleines Büsschen. Wir in der Schweiz machen ja immer alles so klein. Ein Büssli. Und dieser kleine Bus ist halt relativ eng und man muss zwischen den Leuten so hindurch sich kämpfen und die Tür geht automatisch auf und zu relativ laut. Und meine Tochter hat im Moment Kämpfe mit Türen, weil diese Türen irgendwie nicht so machen, wie sie sich das vorstellt, und auch nur sie weiß, wie das sein muss. Und und dann schreit sie. Sie sieht ein bisschen jünger aus als 8 Jahre, aber sie ist halt groß, sie ist laut, sie ist stark und kommt halt in den Bus und dann macht diese Tür zu und sie schreit und dann erschrecken sich die Leute, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und in dem Bus war dann einfach eine Frau, die halt dann gerade zurückschreit und findet, was soll denn das, spinnst du? Und dann schreit meine Tochter nochmals, weil sie nicht versteht, warum die Frau sie anschreit. Mhm. Und dann sagt sie, was hast du denn für ein Problem? Und dann habe ich Frau zur Tochter, genau. Und dann ergreife ich halt das Wort für meine Tochter und sage, sie hat ein Problem mit Türen. Und dann sind wir eigentlich mitten in der Diagnose, weil wir ja keine sehr klare Diagnose haben. Und dann habe ich gesagt, weil sie Autismus hat. Und das ist halt dann so meine Realität. Sie hat autistische Züge, sie hat aber keine Autismusdiagnose, aber ich weiß, dass die Menschen oft nur verstehen, wenn ich eine Diagnose nenne und dann halt Autismus sage oder halt sage, sie hat eine Behinderung und ja, da komme ich halt oft in Erklärungsnot. Es ist aber einfach so, dass das dann ja die Situation doch auch beruhigt, weil die Menschen dann ja einen Grund sehen, warum sie sich so verhält.
Und wie hat die Frau reagiert? Hast du das sachlich gesagt? Hast du zurückgeschrieben?
Nein, ich habe das diesmal sehr
nervös geworden. Wie war das genau?
Also diesmal habe ich das sehr sachlich gesagt und es ist ja auch ein Prozess. Man lernt mit diesen Situationen umzugehen. Man hat dann Lösungsstrategien. Natürlich kommt das auch darauf an, in welcher Verfassung ich gerade bin. Aber und wenn ich auch merke, ob jetzt diese Person das irgendwie, meistens habe ich ja das Gefühl, dieser Mensch trägt auch irgendwie Sorgen mit sich rum und es geht dieser Person vielleicht selbst nicht gut, vielleicht ist sie einsam oder was auch immer. Und ich konnte das diesmal sehr sachlich sagen, aber es gab natürlich auch schon Situationen, wo ich mich nicht beherrschen konnte. Oder manchmal gibt's schon Tage, wo ich in die Tram steige und schon kaum ist man 10 Sekunden unter Menschen, wo ich dann am Schluss alle anschreien möchte. Und dann gibt's aber dann immer, ja, oft an diesen Tagen dann auch so versöhnliche Erlebnisse. Ich habe wirklich auch, ich war letztens im Zoo und dann kam eine Familie hinzu und das Mädchen ist, ja, war so interessiert an meiner Tochter, weil sie gemerkt hat, sie gebärdet, und dann hat sie erzählt, dass im Kindergarten auch ein Junge ist, der gebärdet, und wir haben uns sofort ausgetauscht und es waren so 10 Minuten, die mir dann einfach 10 Tage Kraft geben. Und ja, von dem her.
Dankeschön. Aber jetzt nochmal ganz zurück auf diese Situation, ja, im Bus. Also ja, die Frau hat dein Kind quasi angeschnauzt. Was ist denn das Problem? Und dann hast du ihr ganz sachlich gesagt, sie hat ein Problem mit der Tür, sie hat eine Behinderung oder sie hat Autismus.
Ja.
Weil du hast ja im Bus auch nicht Zeit, um mal die Diagnosen runterzubringen. Du brauchst ein Wort. Und dann, wie hat die Frau reagiert?
Sie wurde ruhig. Und sie hat sich geräuspert und so ein bisschen, ja, es war ihr unangenehm, sie hat sich aber weder entschuldigt noch, und das ist ja auch okay, in dem Moment erwarte ich das auch nicht, ich möchte in dem Moment einfach, dass meine Tochter in dem Bus sitzen kann und wir die Fahrt machen können und dass sie nicht von anderen Menschen angeschrien wird oder beurteilt wird. Und es gab auch schon Situationen, wo sich Menschen wirklich entschuldigt haben und dann auch Interesse gezeigt haben. Ich hatte auch in einem großen Bus letztens ein Erlebnis und da kam dann, da habe ich erklärt, auch weiß jetzt nicht mehr genau wie, und er hat mir dann erklärt, dass er auch Mühe hat mit Geräuschen und dass deshalb das Schreien für ihn so schlimm sei. Und als er dann von mir erfahren hat, dass meine Tochter eine Behinderung hat, dann hat er sich auch erkundigt, ja, wie das ist und ob sie gute Betreuung hat und ob wir Hilfe haben. Also genau, es ist sehr, die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, wenn ich mich für meine Tochter einsetze. Es gibt ja auch da verschiedene Strategien. Es gibt auch Momente, wo man halt nicht reagiert, wo man einfach sagt, sollen sie reden, sollen sie schauen, sollen sie irgendwas. Mein Mann fährt viel mehr diese Strategie, er kann das irgendwie besser ausblenden. Und für mich ist es auch ein bisschen so, ja, vielleicht ist es auch einstehen für meine Tochter, Fürsorge für sie, aber irgendwie auch für mich, weil mich das belastet, wenn ich das immer in mich reinfresse. Und ja, und das Schreiben natürlich darüber dann auch. Da kann ich mich manchmal dann auch richtig auslassen und Dampf ablassen. Ja.
Vielleicht für alle Eltern, die zuhören, die noch nicht, du hast doch 8 Jahre Erfahrung, also doch ein bisschen für alle, die neu in diesen Situationen sind, wie kommt man dazu, sich diese Strategien anzeigen? Also ich nehme an, am Anfang war das bei dir auch so, dass du in den Bus gestiegen bist und schon Schweißausbrüche hattest bevor. Wie macht man diese Entwicklung? Vielleicht ein paar Worte für solche, die es wirklich ganz neu mit diesen Problemen konfrontiert sind.
Finde ich eine spannende Frage. Ja, ich denke einfach, es kommt wirklich über die Erfahrung und über die Erlebnisse. Mhm. Ich glaube, es ist schon auch eine Typfrage. Ich war halt nie auch schon, ich war zwar sehr ein sensibles und zurückhaltendes Kind, aber ich bin immer für mich und die Menschen um mich herum eingestanden. Ich weiß zum Beispiel, meine Mutter wurde auch oft kritisiert und ich war super loyal und habe vor meiner Großmutter gesagt, sag nichts gegen meine Mami und so, oder? Und so ist es jetzt vielleicht ähnlich. Ich denke einfach, es ist sehr wichtig, dass jeder die Strategie für sich findet, die ihm oder ihr gut tut. Und dass man sich auch die Hilfe nimmt, wenn man merkt, dass man das nicht alleine findet. Ich meine, das kam natürlich auch nicht von heute auf morgen. Ich hatte viele Weinkrämpfe. Ich bin immer noch sehr oft perplex, dass ich wirklich die Worte in dem Moment nicht finde und erst nachher eigentlich weiß, was ich, das so klassisch, oder? Ja. Und ich hatte natürlich auch noch die Erfahrung schon mit meinem Sohn, das hat mir sicher geholfen, weil auch er nicht, er war, also auch nicht der sogenannten Norm, was auch immer diese Norm bedeutet, entspricht und auch mich oft für ihn schon einsetzen musste, wollte. Ja, also ich glaube, es geht sehr stark auch darum, Kraft zu haben dafür, sich Sorge zu tragen, ja, und sich zu verbünden mit anderen Menschen, die halt auch nicht quasi dieser Norm entsprechen und so auch einen sicheren Raum für sich zu schaffen, sich auszutauschen, wie reagierst du in solchen Situationen, Gelassenheit zu entwickeln irgendwie und halt dann auch einfach ja, irgendwo einen Raum zu finden, wo man dann den Frust auch ablassen kann.
Und konkret, wie findet man solche Räume? Mhm. Gerade mit so Gleichgesinnten.
Ja, also es gibt natürlich Vereine, ja, da in der gleichen Situation. Ja. Also es gibt zum Beispiel, also gerade bei Autismus-Spektrum-Störung gibt es Elternvereine oder auch beim Angelman-Syndrom gibt es Elternvereine. Es gibt Veranstaltungen, Was bei mir passiert ist, ist, dass ich gehe zum Beispiel in die Kinderkleiderbörse und dann ist dort auch eine Mutter mit einem Kind mit Down-Syndrom.
Also sie arbeitet dort? Oder?
Sie war dort einkaufen und oder in der Nachbarschaft und dann spreche ich die Menschen auch an und frage, ob wir mal Kaffee trinken wollen oder irgendwie so. Oder es gibt inklusive Spielgruppen, Kindersingen, dass man sich da auch ja irgendwie verbündet. Ich finde, es tut unheimlich gut, andere Menschen in ähnlichen Situationen zu kennen, und weil man da einfach sehr viel weniger erklären muss, obwohl ich ja auch gerne erkläre, auf jeden Fall. Aber man hat einfach gewisse Themen, hat man dann wie nicht. Kann das einfach schon mal auslassen und ist schon gleich auch einfach dort, wo man sein will. Und andererseits, natürlich ist, das habe ich auch beim Muttersein überhaupt erlebt, es heißt nicht, wenn andere auch Kinder haben, dass das unbedingt funktioniert. Ja. Also, dass man sich auch ein bisschen von dem Druck löst. Ja, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich zu verbünden mit anderen.
Du hast auch gesagt, du hattest Hilfe, also du hattest Unterstützung beim Erlernen dieser Strategien. Mhm. Kannst du vielleicht konkret schildern, welche Hilfe das war? Also war das Therapie oder hast du irgendwie ein Coaching gemacht? Was war das genau?
Ja, also ich habe eine Psychotherapie gemacht also ich habe viel Therapiearbeit hinter mir, Psychoanalyse, Psychotherapie. Also ich habe eine Hypnotherapie gemacht in Bezug auf meine Ängste, Traumata war ein Thema aufzulösen. Ich habe sehr viel Yoga praktiziert, Meditation erlernt, Pranayama, also Atemtechniken erlernt, die mir sehr helfen. Ja, genau, ich glaube, das ist es so ungefähr. Ja. Und dann schon auch Gespräche mit Freundinnen, Freunden, mit anderen Betroffenen, mit meiner Mutter, mit meinem Vater auch, Versöhnung in der eigenen Familie. Es gibt Kraft für schwierige Situationen. Ja, genau.
Mhm. Und du sagst ja auch das Schreiben darüber, also du bist ja auch als freie Journalistin tätig und du schreibst auch sehr viel über das Thema Inklusion. Ist das auch so eine Art Therapie für dich?
Ja, absolut. Also so habe ich das ja auch entdeckt. Ich bin ja Quereinsteigerin und es war eigentlich, also ich wollte immer schreiben, weil ich bin gelernte Buchhändlerin. Schreiben und Lesen war, seit ich das in der Schule gelernt habe, mein Hobby, alles war irgendwie verbunden mit Büchern und deshalb habe ich das auch erlernt und ich wollte eigentlich immer ein Buch schreiben, Roman oder Kurzgeschichten. Und da bin ich einfach dann so reingerutscht, dass ich über das Muttersein angefangen habe zu schreiben. Zuerst eigentlich wirklich nur so Meinungsartikel, Polemiken, polarisierende.
Die kannte dann so Zufall auf den Titelseiten der Sonntagszeitungen gedruckt wurden und sehr zahlreich kommentiert wurden.
Ja, das war wirklich so. Ich war nicht auf das vorbereitet und es war auch nicht irgendwie Strategie. Ich habe das wirklich einfach gemacht. Und dann ist es passiert. Heute überlege ich mir jetzt schon mehr, natürlich. Ja, genau. Aber auch heute bin ich immer noch, ich bin sehr intuitiver Mensch und
Das habe ich gemerkt bei unserer Zusammenarbeit und das finde ich super, das ist eine mega Stärke. Vielleicht ganz kurz für unsere HörerInnen, eben welche Diagnose hat denn deine Tochter, wenn man das so als Diagnose überhaupt bezeichnen kann?
Ja, also man spricht von der Diagnose Entwicklungsstörung, da fällt halt ganz viel rein. Also es gibt in dem Sinn nicht eine klare Diagnose. Ich wusste auch nicht, dass sehr viele Menschen, ich kenne jetzt nicht die Zahl gerade, aber sehr viele Menschen mit Behinderungen nicht eine Diagnose haben, wie wir uns das immer vorstellen.
Schublädchen.
Ja, genau, genau. Und es ist ein Zusammenspiel, dass sie einfach in vielen Bereichen nicht auf dem Entwicklungsstand ist, dass man jetzt also altersgerecht nennen würde. So. Und dass die Intelligenz halt auch gemindert ist. So. Das ist einfach in der pathologischen Welt so. Und es hilft in dem Sinn schon, vor allem auch in der Erziehung, dass wir diese Abklärung immer wieder machen auf der Entwicklungspädiatrie, damit ich auch einordnen kann, was kann sie und was kann sie nicht. Es gibt so Beispiele wie Tenuki oder einfach die emotionale Reife. Und das ist zum Teil schon spannend, dann mehr zu erfahren. Aber ich finde auch, dass diese Tests nicht alles sind, oder? Also, und wir sind in genetischen Abklärungen und da macht man ganz viele Tests. Die haben eigentlich zu nichts geführt, obwohl die Genetikerin überzeugt ist, dass das ein Gendefekt ist, dass man den einfach noch nicht gefunden hat und dass es wahrscheinlich nur ganz wenige Fälle gibt auf der Welt. Und die Forschung, also sie haben uns dann angefragt, uns in die Forschung aufzunehmen und da wird jetzt einfach immer wieder. Ich weiß gar nicht genau, wie das läuft. Das läuft da durch die Maschinen und dann irgendwann finden sie vielleicht was. Ja.
Wie war denn das, als sie noch ein Baby war? Wann hast du festgestellt, dass sie vielleicht jetzt nicht der Norm entspricht?
Also ich habe das eigentlich relativ schnell nach der Geburt schon bemerkt. Es war halt einfach am Anfang noch sehr diffus. Da kommt halt auch das Geburtserlebnis dann mit rein und auch, finde ich, dann auch Gendermedizin und wie wir Frauen im Wochenbett halt ernst genommen werden oder halt nicht. Ich hatte ja die Erfahrung von meinem Sohn und mein Sohn kam schon früh, also in der 36. Woche zur Welt und ich hatte damals eine schwere Schwangerschaftsvergiftung und es war damals schon anders, aber er hat mich viel stärker also ich habe ihn viel stärker wie soll ich das sagen? Also sie hat mich wie ein Frühchen gedüngt, so, oder? Mhm. Also ich habe sie im Arm gehabt und sie war es aber eigentlich nicht. Und auch ihre Bewegungen, ich hatte das Gefühl, dass das Kind ist noch gar nicht so reif. Sie kam mir vor wie so eine kleine Schildkröte, die sich, und sie sind ja auch so klein, ja, und so, aber irgendwie, es war so ein Gefühl. Mhm. Und dann hat sie einfach auch nicht so, sie hatte den Saugreflex nicht so stark und sie hat sich immer wieder verschluckt und ich hatte Todesängste. Also ich hatte immer das Gefühl, stimmt was nicht. Und ich habe das auch geschildert, der Hebamme und der Ärztin. Und natürlich, zum Glück, ist meine Tochter ja nicht mehrfach behindert oder hat eine körperliche Behinderung oder sehr stark, und sie ist gesund, und das ist ja auch ein Glück, aber man hat daher das auch nicht so ernst genommen. Und dann hat man sie dann schon noch mal, ich war dann zu Hause, ich bin relativ früh aus dem Spital nach Hause nach dem Kaiserschnitt und dann schon am dritten Tag, und hatte dann einfach diese Panikanfälle. Und dann hat man halt gedacht, das ist eine postnatale Depression. Und das war wahrscheinlich auch eine Mischform. So.
Und wahrscheinlich auch ein Trauma aus deiner ersten Geburt, dass du diese Schwangerschaftsvergiftung hattest und ein absolutes Horrorwochenbett, oder?
Ja, genau.
Das hat dich wie mit reingespielt. Und hast du dann auch gedacht, ja, das sind sowieso die Ängste von früher? Hat das auch mitgespielt?
Ja, also es war halt beides, oder? Ich habe gespürt, das sind jetzt Überängste, und tiefe Erschöpfung, und wahrscheinlich auch die hormonelle Umstellung und alles, und auch diese Ängste, es könnte wieder sein wie bei der ersten Geburt, also dass das irgendwie nicht wegging. Und andererseits habe ich aber auch gemerkt, irgendwas stimmt wirklich nicht. Und dann bin ich ins Kinderspital und sie haben sie nochmals untersucht. Sie haben das sehr, sehr ernst genommen, haben aber nichts gefunden, aber haben mir schon gesagt, ja, man kann das irgendwie verstehen, aber man konnte es nicht so einordnen, und ich soll einfach wieder kommen, wenn das ist.
Da war sie wie viele Wochen?
Ja, 4 Wochen. Ja. Nein, das stimmt gar nicht. 1-2 Wochen.
Okay. So.
Genau. Ja, und dann gewöhnt man sich dran irgendwie, dann hatte ich schon noch oft diese Gefühle irgendwie, aber ich konnte das wie besser handeln. Und dann kamen dann die ersten Untersuchungen beim Kinderarzt, ich weiß nicht genau, nach 4 Wochen und 8 und 6 Monaten, ich weiß nicht mehr. Und das sind so viele schnell. Untersuchungen und man vergisst alles, es braucht Platz für Neues. Und dann hat der Kinderarzt dann schon immer so, es ist irgendwie noch nicht da, sie wirkt einfach jünger, und er hat uns aber sehr viel Zeit gelassen, und ich ging auch jedes Mal nach dem Termin, also die habe ich übernommen, mein Mann und ich teilen uns viel auf, aber diese Termine, die wollte ich auch wahrnehmen, und ich habe eigentlich jedes Mal damit gerechnet, dass er uns jetzt ins Spital schickt zu Abklärungen, und bin dann jedes Mal heim und habe gesagt, wir haben nochmals Zeit. Ja. Und mein Mann damals, oder er hat ja die Erfahrung nicht von dem ersten Kind, und er hat immer gesagt, mach dir keine Sorgen, das kommt dann schon. Und ich wusste eigentlich, es kommt der Punkt, wo er uns in die Abklärung schicken will. Wahnsinn. Und ich war aber sehr froh, dass er uns diese 18 Monate gelassen hat. Einfach 18 Monate ohne Ängste, was das jetzt alles sein könnte. Und dann ging's los, ja.
Genau. Wie war das, als es losging? Da gab es die eine Untersuchung und dann hat man euch gesagt, Diagnose ist...
Nein, es war einfach der Anfang von ganz vielen Untersuchungen. Zuerst kam eine Heilpädagogin zu uns nach Hause, das war dann halt eine neue Erfahrung, oder ich war sehr aufgeregt, da kommt jemand ins Private, ich habe alles aufgeräumt und es war wahrscheinlich noch nie so sauber bei uns, weil man ja diese komischen Gefühle hat, dass jetzt jemand da zu Hause das Gefühl hat, man sei schlechte Eltern, weil die Fensterscheibe jetzt nicht frisch geputzt ist und so. Und ja, also das war so die erste Erfahrung, da kommt jemand heim und schaut mal mit dem Kind und dann gibt es heilpädagogische Früherziehung zugesprochen.
Und, das ist staatliche Hilfe oder was ist das?
Das muss ich jetzt überlegen. Das ist, glaube ich, kantonal in der Schweiz staatliche Hilfe. Okay. Auf jeden Fall mussten wir das nicht bezahlen. Mhm. Das wird zur Verfügung gestellt, auch für die Förderung dann für Kita und Kindergarten und Schuleintritt, dass man da auch halt vieles schon therapieren kann, damit der Schuleintritt klappt. Und genau, das war so die ersten Abklärungen und dann die Besuche zu Hause. Ich glaube, einmal in der Woche war das bis zum Kindergarteneintritt. Mhm. Und dann gab es eine globale Abklärung in der Entwicklungspädiatrie und die Wartezeiten da sind sehr lang. Das sind sehr lange Termine und das sind, glaube ich, mehrere Termine. Das hat dann mein Mann übernommen, deshalb weiß ich das nicht so genau. Und ja, und dann wird dort wie so vorsortiert, wo kann man jetzt einfach sagen, das braucht jetzt einfach Logopädie oder wo braucht es mehr? Und wir wurden dann verwiesen in die Neurologie. Ich muss gerade überlegen, dass ich nichts auslasse, aber so, man kann sich das ja auch ein bisschen vorstellen, dass das einfach viele Stationen waren und dann die Neurologie und dann gab es ein MRI und es gab noch Bluttests, dass man einfach schwere Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen ausschließen kann und beim MRI dann halt auch das Hirn anschaut und die Organe. Das war dann auch unter einer Vollnarkose und so weiter. Ja.
Welchen Zeitraum stellt man sich da? Also kann man sich da vorstellen?
Ich weiß nicht mehr genau, 2-3 Jahre ist man dann drin so.
Ja. Und die sehen wenig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand den Schritt in die Neurologie war sicher sehr prägend, einfach weil einem dann bewusst wird, okay, es könnte wirklich sein, dass das Kind eine schwere, auch körperliche Erkrankung hat und dass es vielleicht wirklich früh stirbt oder vielleicht schwere Operationen braucht. Und ich habe halt immer gedacht, dass man dann wie so, das Kind kommt zur Welt und dann weiß man, ist es gesund oder nicht. Und ich hatte natürlich immer diese Einstellung, ich nehme das Kind so an, so wie es ist, auf jeden Fall. Aber es ist dann eben doch ganz anders, wenn man dann plötzlich so in diesen auch in diesen Krankenhäusern ist und mal netter und mal empathischer und mal weniger behandelt wird. Ja. Und als es dann so in die Genetik ging, dann wurde es mir dann schon manchmal zu viel, weil das ist dann wirklich Forschung und da hat dann Emotionen haben da keinen Platz. Aber ich war andererseits auch dankbar, dass mir jemand mal richtig gesagt hat, dass das Kind eine Behinderung hat und dass der Einschätzung nach oder der Erfahrung nach die Genetikerin davon ausgeht, dass sie lebenslange Hilfe brauchen wird und dass das nichts mit Schuld zu tun hat und so. Also die sind sehr objektiv, oder? Da habe ich dann gefragt, ja, habe ich was falsch gemacht oder... Ja. Und ja, nein, sicher nicht, das sind die Gene und das ist einfach so. Und das hat irgendwo schon auch natürlich, war auch gut, aber es sind dann schon, man ist dann so tageweise in sehr anderen Welten. Ja.
Also in anderen Welten, hast du da auch so mögliche Symptome durchgegoogelt?
Immer. Also mein Mann und ich, oder in der Genetik wird dann wie ein Verdacht geäußert und dann wird das gezielt.
Das Keyword.
Genau, und dann geht man googeln, das, was man nicht sollte, natürlich macht man das. Ja. Und dann steht Lebenserwartung 3 Jahre oder 7 Jahre. Oder es gibt 3 Fälle, das älteste Kind wurde 16 oder so. Oder man gibt auch die Symptome ein oder die Merkmale ein und schaut mal, was dabei rauskommt. Das mache ich immer noch ab und zu. Mhm. Oder dass ich halt auch Porträts lese oder sehe von anderen Familien und denke mir oft, okay, vielleicht ist es ja das. Ja. Mhm. Ja.
Nee. Und für alle Familien, die das ähnlich erleben, wie macht man das?
Ja, ich glaube, dass das auch sehr unterschiedlich ist. Ich habe ja erzählt, ich habe von dem Buch erzählt, von Mareike Kaiser, alles inklusive, wo ich jede Seite unterschreiben könnte, wo sie darüber schreibt, wie sie mit ihrem Kind das alles erlebt, das mehrfach behindert ist und das Kind zum Ende des Buches aber auch stirbt. Und natürlich das ganz anders ist als jetzt das, was ich mit meiner Tochter erlebe, weil sie ja körperlich zum Glück gesund ist und sie keine in dem Sinn körperliche starke Pflege benötigt, wie jetzt das andere Eltern erleben. Aber einfach diese Gedanken, die einen durch den Kopf gehen und wie man halt die Gesellschaft dann auch erlebt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es macht. Ich mache es einfach irgendwie. Und ich lerne ja auch immer dazu. Und wenn mich jemand fragt, oder es gibt ja oft, dass ich könnte das ja nicht, oder wie machst du das denn? Und ich denke mir so, ja, das weißt du ja nicht. Wenn du in der Situation bist, machst du das dann einfach so, wie du das machst. Und ich gehe davon aus, dass die Eltern das immer so machen, wie sie es am besten können. Ich glaube, man lernt einfach das Kind besser kennen und man lernt Hilfe anzunehmen. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, den mir auch immer wieder Frauen vor allem schildern, die also überhaupt Kinder haben, aber auch Kinder mit Behinderungen haben. Und sich das auch einzugestehen, ich schaffe das nicht mehr. Und es ist okay.
Es ist okay.
Und ich bin erschöpft und das hat seine Gründe.
Und nicht, dann, weil ich irgendwie mangelhaft bin.
Ja, genau. Und man muss halt auch Entscheidungen dann irgendwie fällen, die für, das finde ich das Schwierigste. Ich habe das gerade heute Morgen mit meinem Mann besprochen. Seien das Entscheidungen mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter, die für, wir müssen das gesamte Familiensystem stemmen und nicht nur das einzelne Kind. Und dann ist es manchmal auch eine Entscheidung für einen Betreuungstag mehr oder für Unterstützung mehr für das eine oder andere Kind, damit das Familiensystem funktioniert. Und ich glaube, das ist das, wie ich das mache oder wie ich es empfehlen würde, ist einfach Hilfe anzunehmen, wenn man merkt, dass man das nicht alleine stemmen kann. Und man sich ja wirklich beraten lässt, weil die Hilfe kommt normalerweise nicht zu einem, sondern man muss die holen.
Du hast es ja auch gesagt im Podcast mit Daniel Bröckerhoff, als er da erzählt hat von diesen Nachbarn, die plötzlich sich da vor der Tür standen und ihre zwei Kinder einfach für ein Wochenende zu sich genommen haben, damit die Eltern in ein Hotel können. Das erlebt ihr nicht?
Sehr selten. Mhm. Also wir erleben schon familienintern oder durch Schwiegereltern, Eltern, Angehörige, Unterstützung. Es ist aber so, dass die Menschen halt auch ihre eigenen Leben haben und ihre eigenen Familien. Und was wir erleben, ist Verbundenheit. Entlastung organisiere ich. Es ist spannend mit dem Podcast. Ich habe dann nochmals drüber nachgedacht und dann habe ich gemerkt, manchmal muss ich aber auch besser zuhören. Es gibt schon auch Nachbarinnen, die sagen, sie kann auch mal eine Stunde zu mir kommen. Und ich dann wie finde, bis ich jetzt erklärt habe, wie das geht und alles, ist es vielleicht, oder? Aber sie hat mir das angeboten und ich weiß, dass ich das beanspruchen dürfte. Also genau.
Ja. Aber da ist wieder diese Hemmschwelle, diese Hilfe anzunehmen, die du gerade so schön in der Theorie erwähnt hast, dass für die anderen Eltern ja oder auch für viele Eltern schwierig ist. Und da stehst du wieder an dem Punkt, oder?
Ja, ich glaube, das ist das eine, das auch achtsam durch den Alltag gehen, obwohl die vielen Belastungen da sind, also achtsam zuhören, oder? Also was wird mir da gerade angeboten? Das ist so das eine. Das andere ist aber schon auch diese Entscheidungen, wen lasse ich jetzt auch nah an mein Kind? Nicht um jetzt Grundsatzverdächtigungen auszusprechen, aber man wählt natürlich aus, mit wem möchte ich, dass mein Kind so nah ist, weil sie ja einfach halt auf, also ja dann nicht so formulieren kann, was ist jetzt gerade passiert, habe ich mich wohl gefühlt bei der Person oder nicht? Das können ganz banale Dinge sein, oder? Mhm. Und halt auch eben das Erklären und auch in den privaten Raum lassen, das, ja. Genau, ja.
Mhm. Ja, weil du hast ja auch gesagt eben, dass diese Heilpädagogin bei euch war, die Wohnung war blitzblank, mhm, und die war dann einmal die Woche bei euch, oder? Das ist immer so.
Ja,
und man lässt jemanden in diese Schutzhülle, oder? Genau. In diese letzte Schutzhülle, die man überhaupt noch hat vor der Welt mit den Sprüchen. Und das braucht natürlich immer Überwindung wahrscheinlich.
Ja, und ich glaube, das ist auch was halt dann bei mir, dass ich das dass ich es sehr gut verstehen kann, wenn Menschen mit Behinderungen halt, die auch Assistenz zu Hause in Institutionen ja noch mehr, da wird noch viel mehr über einen bestimmt und dass man permanent halt umgeben ist von anderen Menschen und die sind in deinem Zimmer, in deiner Wohnung und zum Teil sagen die dir auch noch, was du tun musst und dass das einfach auch dass man sich dem bewusst ist, wenn man auch Assistenzarbeit leistet oder wenn man einer Familie hilft mit Kindern mit Behinderung oder einem Menschen mit Behinderung, dass das eine eigenständige Person ist und dass das ein Mensch ist und nicht einfach, man kann jetzt den Rollstuhl rumschieben, wie man das jetzt selbst für richtig findet.
Ja, weil gerade mit Kindern geht man ja auch noch gerne so um, einfach hochhalten oder irgendwie über den Kopf streichen.
Genau,
und so. Das ist in unserer Gesellschaft sowieso schon üblich, die Gegenstände zu behandeln und wahrscheinlich Kinder mit Behinderungen noch mehr, oder?
Ja, ich denke schon und jetzt bei meiner Tochter ist halt noch so, dass sie, also das wird dann in den Berichten als distanzlos bezeichnet, oder? Also dass sie halt sehr körperlich ist und die Menschen anfasst und und darum finde ich schon, also man überlegt sich einfach, mit wem schafft man den Bezug und genau, es ist eine Gratwanderung, wie man so schön sagt. Ja.
Du hast, als du von diesen 3 Jahren gesprochen hast und das Thema hast du auch in Texten schon adressiert, von diesen Emotionen gesprochen und auch insbesondere vom Schuldgefühl.
Mhm.
War dieses Schuldgefühl, hast du es dir selber gemacht, dass du vielleicht gedacht hast, ich hätte während der Schwangerschaft, keine Ahnung, kein Fleisch oder nicht rauchen dürfen oder was weiß ich. Mhm. Oder kam es auch von außen?
Ja, beides. Ja. Oder es gibt die Schuldgefühle, die wir wahrscheinlich durch unsere Sozialisierung auch so verinnerlicht haben, dass wir Mütter sehr viel auf uns nehmen, wenn etwas mit dem Kind irgendwie nicht läuft, oder? Und das andere ist von außen und das andere ist auch so, dass im Familiensystem, man kann sich nicht durch 4 teilen, oder? Also, ich kann vielleicht so anfangen in der Schwangerschaft, als ich gemerkt habe, ich habe diese Ängste aus der ersten Schwangerschaft wegen der Schwangerschaftsvergiftung, dass sich das wiederholt, dann hatte ich direkt die Schuldgefühle, dass das schlecht ist für mein Kind, oder? Und ist jetzt kommt mein Kind mit einer Behinderung zur Welt, sind jetzt die Angstgefühle, hatte ich zu viel Angst, nur schon das, oder? Also ich habe mir das überlegt, natürlich nicht lange, weil ich dann auch mit Therapiearbeit vorher schon wusste und auch mit Feminismus und Auseinandersetzung mit Sozialisierung wusste, okay, das ist jetzt einfach in meinem Kopf, aber das stimmt nicht. Und auch dort, finde ich, muss man differenzieren, ja, vielleicht, aber was bringt's, oder? Also übers Yoga weiß ich dann schon auch wieder, natürlich sind Ängste nicht etwas, was gut ist für unseren Körper oder so, aber ich denke nicht, dass mein Kind eine Behinderung hat, weil ich jetzt Ängste hatte. Was dann aber passiert, oder, ist in der Abklärungszeit mit meiner Tochter, dann habe ich natürlich auch Hilfe gesucht in Kraniosakraltherapie oder Kinesiologie und bin mit meiner Tochter auch dorthin und je nachdem, wie man begegnet und dann Und dann fragen sie, wie war denn die Schwangerschaft? Und dann sagt man, ja, ich hatte viele Ängste. Und dann heißt es, ja, wir können diese Ängste auflösen in ihrem Kind. Und dann ist die Behinderung quasi weg. Das sagt man dann nicht eins zu eins so, aber so ist die Botschaft. Ich habe dann auch erlebt, dass man gesagt hat, man kann das auspendeln. Oder ja, man erlebt relativ abstruse Dinge. Auch das war ja dann bei einer Therapeutin, aber es gibt ja dann auch die ungefragten Dinge, die man so erlebt. Also
zum Beispiel?
Ja, dass man mich dann fragt, auf dem Spielplatz, hast du denn geraucht in der Schwangerschaft oder war es denn geplanter Kaiserschnitt? Hast du getrunken? Hattest du einen Unfall? Und ja, man kann das als Interesse einordnen, aber es ist einfach auch stark übergriffig, so oder so. Also mal.
Und das bleibt.
Das sitzt, oder? Jetzt nicht mehr, nach 8 Jahren nicht mehr. Am Anfang hat mich das sehr verletzt. Und manchmal wurde ich dann auch direkt und oft hatte ich dann gar nicht die Zeit oder jetzt die Lust. Und dann zu Hause wurde ich dann vielleicht wütend, frustriert oder traurig. Ja, das ist so das eine und das andere Gefühl, also das ist wie so die Schuldgefühle in Bezug auf, bin ich schuld, dass mein Kind behindert ist. Und das andere ist dann, wenn man dann benennt, dass das Kind eine Behinderung hat, kommen auch Schuldgefühle, weil man dann wie, also darf ich jetzt das sagen, dass mein Kind eine Behinderung hat, ist das, vielleicht geht's ja wieder weg. Was, wenn sie mit 13 vielleicht ganz normal entwickelt ist? Oder pathologisiere ich mein Kind?
Was heißt das, pathologisieren?
Ja, mit den Diagnosen, also schleppe ich sie zu sehr durch diese ganzen Ärztezimmer. Wäre es nicht okay, einfach zu sagen, sie ist halt einfach so, warum brauche ich diese Diagnose? Und das sind schon Fragen, die man sich dann natürlich stellt. Und hast du
die Antworten?
Ja.
Ist das ein ongoing process?
Genau, aber was ich ganz schnell noch einfügen möchte, sonst vergesse ich es, mach gar nichts, das ist mir ein Anliegen, einfach gesellschaftlich, oder? Auf die eine Seite, Menschen mit Behinderungen auf ihre Behinderung zu reduzieren, zu pathologisieren, zu sagen, weil sie behindert sind, bestimmen wir über diese Menschen. Also jetzt auch mal noch ein bisschen weg von meiner Tochter und ganz allgemein. Weil dieser Mensch behindert ist, kann er nicht diese und diese Arbeit machen, kann er zum Beispiel nicht in den Medien arbeiten. Und andererseits aber die Behinderung zu relativieren und zu sagen, ja, ich hatte auch mal einen Beinbruch. Oder das erlebe ich halt dann mit meiner Tochter auch, oder? Also auf die eine Seite, ja, ist ja gut, dass sie in der heilpädagogischen Schule ist und diese Separation, wie man in der Schweiz sagt, hat und Förderung und nicht im inklusiven Schulsystem, also so. Aber andererseits, ja, mein Kind ist ja auch wie autistisch. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Ich brauchte lange, das selbst irgendwie zu verstehen, wie abstrus das irgendwie ist, dass man reduziert und Menschen behindert und andererseits aber das immer relativiert, auch ihre Hindernisse relativiert, oder? Genau. Und ja, aber eigentlich waren wir bei den Schuldgefühlen.
Nein, das ist gut. Ist das Relativieren, ist da auch dieser Spruch, ich könnte das ja nicht? Also gehört das auch ein bisschen zu, dieses Vergleichen mit sich selbst auch?
Ja, vielleicht. Oder es gibt relativ viele Sachen oder Sätze, die mir dann wie später nachgehen und ich nicht so genau weiß, warum eigentlich.
Aber ich glaube, das erleben ganz viele. Da können sich wahrscheinlich viele damit identifizieren.
Ja, ich vermute es schon. Und ich bin dann so, ich möchte jeweils verstehen, warum. Und es gibt Dinge, die ich ganz lange brauche, bis ich eine Antwort dafür gefunden habe.
Darum, also warum die Menschen das sagen oder warum es in dir so viel auslöst?
Warum es in mir so viel auslöst. Mhm. Warum sie das sagen, verstehen, ich weiß nicht. Ich glaube, gewisse Dinge verstehen geht einfach nicht. Ja. Die passieren einfach. Die sind auch nicht, ja, man sagt das immer so schön, es ist nicht bös gemeint. Mhm. Es ist häufig wirklich nicht so bös gemeint. Es ist auch Hilflosigkeit, es fehlen halt auch Berührungspunkte. Ich meine, Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft sind kaum sichtbar. Mhm. Sie sind oft in Institutionen oder man hält sich auch zurück, man geht dann halt nicht in die Tram, weil man diese Erlebnisse hat. Mhm. Und oder auch am Arbeitsplatz. Wir haben kein inklusives System. Das ist nicht so. Es kommt immer mehr. Zum Glück gibt es viele Menschen mit Behinderung, die aktivistisch sind und die jetzt ihre Stimme erheben, auch wenn das für viele unangenehm ist. Mhm. Und es passiert immer mehr, dass man auch die Menschen sichtbar macht oder die Themen sichtbar macht. Und da muss man, finde ich, aber auch dann aufpassen, dass es nicht nur die Themen sind und Porträts über Menschen mit Behinderungen und so, sondern dass die Menschen mit Behinderungen selbst zu Wort kommen und wirklich inkludiert sind und Teil eines Teams sind und so. Jetzt schweife ich ein bisschen ab.
Nein, aber ich glaube, das ist schon ein gutes Thema, weil ich habe das jetzt gerade auch in den Ferien gemerkt, es geht ja schon bei den Kindern los. Also meine zwei Töchter, wir waren in den Ferien, es gab da andere Kinder und da war so ein Junge, mit dem haben sie immer zusammengespielt. Der hat auch eine Behinderung, aber die hat sich jetzt nicht so gezeigt im Alltag. Und sein Bruder war wirklich schwerst behindert. Mhm. Also er konnte nicht sprechen und war zwar schon älter, aber wurde mit dem Shoppen ernährt, also mit der Flasche. Mhm. Und ich merkte schon, meine Tochter, sie war neugierig. Sie hat auch gesagt, ja, er hat eine Behinderung und wie ist denn das? Aber auch mir, die sich ja so aktivistisch für die Gerechtigkeitsthemen einsetzt und eben Daniel Bröckerhoffen Podcast hatte, die ich kennt. Das war für mich schwer, ihr das zu erklären, weil das einfach nicht unser Alltag ist. Das gehört wie nicht so dazu und ich war in den Ferien irgendwie, es fällt einfach so dieser tägliche, eben wie du sagst, Sichtbarkeit. Diese Menschen werden so in ihren Institutionen. Was kann man da konkret, vielleicht für alle, die auch zuhören, die gerne auch würden, ihren Kindern das ermöglichen, was kann man da vielleicht konkret, gibt es etwas, das Eltern als Individuen, weil natürlich das Problem ist gesellschaftlich, strukturell, politisch, das sind große Forderungen, aber was könnte jetzt jede Hörerin und Hörer?
Ich
außer den Podcast hören und anderen Eltern ihre Hilfe anbieten.
Ich glaube, also das ist wirklich sehr schwierig zu beantworten. Ich weiß nicht genau. Also ich denke, ich kann sagen, für mich der größte Lernprozess in all dem ist, zu akzeptieren, dass es nicht so einfach ist. Und ich habe ja diese Begegnungen öfters und ich bin natürlich auch sensibilisiert, mir fällt das viel schneller jetzt auf, ich merke dann auch schneller, ob vielleicht ein Kind im Autismus-Spektrum sein könnte oder so und dann finde ich es aber teilweise ja auch schwierig, ich gehe ja dann nicht hin und sage, hat ein Kind jetzt auch eine Behinderung und was, wenn nicht, oder? Ich meine, manchmal ist es ja auch gerade bei unsichtbaren Behinderungen schwierig einzuschätzen und dann verstehe ich dann aber auch wieder, wie es anderen Menschen vielleicht auch schwerfällt mit meiner Tochter. Was ich aber einfach finde, und das ist das, was ich sagen möchte mit dem Lernprozess, wir denken immer sofort in Schubladen, wir verurteilen, wir bewerten, wir steigen in diese Tram und sehen ein Kind mit einem Schnuller und es ist vielleicht schon groß und sofort ist so, warum hat das Kind einen Schnuller? Und oder warum ist es am iPad? Also kann ich dann auch noch was erzählen. Oder warum ist das Kind so dick? Also gerade in Zürich ist es ein Thema für sich, oder? Dass man Kinder und Eltern danach bewertet, wie schwer sie sind und vielleicht, ja, und wir wissen das nicht. Und es ist einfach auch nicht, also wir müssen das ja auch nicht bewerten. Das Kind ist, wie es ist. Und das wird jetzt einfach seine Gründe haben. Und ich glaube, das ist das ist das, was mir am meisten Mühe bereitet oder aber auch mein größter Wunsch vielleicht auch ist, den man so allgemein wirklich ja auch formulieren kann, dass wir aufhören, jeden Menschen um uns herum zu bewerten aufgrund dessen, was wir meinen zu wissen, weil wir nämlich eigentlich gar nichts wissen über diese Menschen. Und dass wir auch davon ausgehen, dass die Menschen divers sind und alle ihre Stärken haben und ihre Talente und eben nicht, dass wir sie immer reduzieren auf ihre Defizite. Was kann meine Tochter alles nicht, aber was kann sie? Oder was kannst du? Ich kann ganz viel nicht, aber wir reden ja auch dann drüber, was wir können. Ja, vielleicht ist das das, was ich am ehesten ist nicht so ein schönes deutsches.
Total egal.
Das ist jetzt das die Schweiz.
Das ist unsere Community.
Ja, einfach, ja, was ich am, ja, tendenziell wahrscheinlich als größten Wunsch oder Learning in dem ganzen Prozess formulieren könnte.
Ja, ist das auch, hattest du diesen Wunsch nach, das ist ja auch ein bisschen so ein Kritik gegen unsere Leistungsgesellschaft, gegen den Kapitalismus, dass die Stärksten und die Reichsten und die Besten und dieses Denken, hattest du das vor deiner Tochter oder hat sie dich noch stark auf diesem Weg geprägt? Also, dass du die Welt wie anders mit ihr nochmal
ja, beides hast. Auch, oder? Also einerseits sicherlich schon, also ich bin auch unkonventionell aufgewachsen. Leistung war, also es war immer klar, dass man für Geld arbeiten muss. Das, so bin ich auch aufgewachsen. Aber es war nie, ich bin nicht so geprägt, dass ich jetzt eine Karriere machen muss, um geliebt zu werden, so liebesbedingungslos. Wie die dann stattfindet und ob das alles immer so gut dann läuft in der Familie, wie man sich das wünscht, ist eine andere Geschichte. Aber die Liebe ist bedingungslos und nicht an Leistung gekoppelt. Und ich glaube schon, dass ich das übernommen habe, auch bei meinem Sohn schon. Mein Sohn hatte starke Schwierigkeiten in der Schule. Leistungsfähigkeit ist also schätzt man tief ein aufgrund seiner ADHS-Diagnose. Und auch dort, ich habe ihn gefragt, ob ich das sagen darf, möchte ich hier noch sagen. Ich trage keine Informationen raus, die ich nicht mit ihm abgesprochen habe und habe mir das, das okay gegeben. Und ich habe mich immer für ihn stark gemacht, aber ich weiß auch nicht, ob ich da natürlich alles richtig gemacht habe. Aber es war nie, meine Liebe zu ihm war nie an seine Leistung irgendwie gekoppelt. Ja, und kritisch, gesellschaftskritisch war ich wahrscheinlich auch schon immer. Und heute habe ich einfach mehr Wörter dafür, weil ich mehr darüber gelesen habe, weil ich Interviews geführt habe mit Fachpersonen, weil ich einfach jetzt mehr, ich habe mehr Sprache dafür bekommen, auch durch meine Tochter, durch die Auseinandersetzung, wie zusammenhängend das auch ist, oder? Also wenn man sich mit Inklusion beschäftigt, dann ist Feminismus sowieso ein Thema, dann ist auch merkt man schnell, dass im kapitalistischen System Inklusion schwieriger ist, dass Menschen von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen sind. Meine Tochter ist ja weiß und blond und ein hübsches Mädchen und da gibt's es gibt ganz andere Geschichten und so weiter. Ja, habe ich definitiv durch sie irgendwie viel gelernt. Vielleicht wäre es aber auch so gekommen, das weiß ich nicht.
Und vielleicht noch ganz kurz, du hast gesagt, Feminismus und unsere Sozialisierung als Frauen hat dir auch geholfen, diese Schuldgefühle abzunehmen.
Ja.
Wahrscheinlich ein Thema, das allen Müttern aus dem Herzen spricht. Was war da genau? Wie hat dir Feminismus geholfen, schuldlos zu werden?
Ja, dass ich dann mehr verstanden habe, dass mein Problem oder meine Gefühle nicht unbedingt so individuell sind, sondern dass das sehr viel auch strukturell bedingt ist. Franziska Schutzbach hat das in ihrem Buch, finde ich, extrem gut zusammengefasst mit der Erschöpfung der Frauen. Und halt diese, auch diese doppelte Vergesellschaftung, oder? Also, dass ich ja einerseits Mutter sein will und sehr viel Care-Arbeit auch leiste oder Mental Load habe und andererseits aber auch erwerbstätig bin, sein muss. Das war immer so, auch als alleinerziehende Mutter natürlich sowieso. Ich konnte mir Pausen rausnehmen, ja, nach der Geburt, aber nicht lange. Und ja, dass das halt einfach irgendwie auf die Dauer nicht funktioniert. Und
was da von den Müttern erwartet wird, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und überhaupt halt Frau sein in unserer Gesellschaft, ja, sehr erschöpfend sein kann, wenn man sich, also überhaupt, ja, und weniger vielleicht erschöpfend ist, wenn man dann sagt, das mache ich einfach nicht mehr mit. Also ein Thema zum Beispiel halt auch der Körper, dass man da nach den Geburten hatte ich immer das Gefühl, ich muss total schnell abnehmen und ich muss super aussehen und irgendwann vor ein paar Jahren beschlossen habe, nein, ich habe jetzt einfach, ich mache, was ich kann für meine Gesundheit und mehr nicht. Also irgendwo ist auch mal gut so. Ja. Und das und die Schuldgefühle, ja, einfach, dass ich nicht alles übernehmen muss. Und ich finde schon auch mein Partner, mein Mann hat mir da schon auch sehr geholfen, indem er auch sagt, ja, ich bin ja auch noch da, was ist denn mit mir? Oder vielleicht bin ja auch ich schuld oder vielleicht niemand.
Ah, hat er das gesagt?
Ja, wow. Ja, solche Gespräche hatten wir schon auch. Ich meine, das ist ja schon, also klar, natürlich in der Genetik spielt der Vater dann eine Rolle, aber in der Gesellschaft ist es sehr oft,
Mutter.
Ja. Shame. Also die Mutter, und natürlich ist ja auch die Mutter schwanger, aber das Kind ist, die Gene sind zur Hälfte vom Partner und, oder, ja, oder vom Vater, so möchte ich sagen, muss ja nicht unbedingt der Partner sein, aber einfach vom Vater. Und, genau.
Es sind schon 15, es ist schon eine Stunde, wir haben nicht mehr viel Zeit.
Ja, ja.
Gibt es noch ein Thema, das du gerne noch ansprechen möchtest? Das ist in deinem bunten
Ja, ich habe mir jetzt
das ist ein schickes Notizheftchen.
Genau. Ja, ich glaube, das mit den Schuldgefühlen ist mir schon auch nochmals ein Anliegen, weil das ist, was mich beschäftigt hat, auch wenn ich meine Kolumne schreibe, zum Beispiel über das Leben mit meiner Tochter.
Wo ist diese Kolumne für alle, die das
ja,
nicht wissen?
Ich teile die auf meinem Insta-Kanal oder auch auf meinem Facebook- und LinkedIn-Kanal. Und die erscheint in einem Lehrpersonenmagazin in der Schweiz. Und ich schreibe ja auch für den Mama-Blog vom Tagesanzeiger. Und genau,
das kann man
bei mir auch. Ja, genau, genau. Auf jeden Fall habe ich mir da auch oft überlegt, bin ich jetzt zu klagend oder suggeriere ich irgendwie, dass mein Kind schuld ist an meiner Ermüdung. So. Und das ist was mir wirklich sehr wichtig ist, weil ich finde, nicht die Menschen mit Behinderungen oder die Kinder sind an irgendwas schuld, oder? Es ist das System, in dem wir leben. Und als ich durfte an der Inklusionskonferenz vom Kanton Zürich einen Abschlussspeak halten, das war eine große Ehre. Und ich habe im Vorfeld, weil ich einfach mir gedacht habe, ich stehe dann da so alleine auf der Bühne, aber ich spreche ja für ganz viele Menschen, habe ich andere Eltern angefragt, die auch Care-Arbeit leisten mit Kindern mit Behinderung und was denn so ihre Wünsche sind an Inklusion, also wie sie sich Inklusion vorstellen. Und auch in Mareike Kaisers Buch kam das auch nochmal, so mir geht das eben auch so, und zwar, dass man einfach nicht immer so kämpfen müsste um all die also um das, was eigentlich eben diese Erschöpfung verhindern würde und damit auch ganz viele Schuldgefühle und ganz viele schlimme Familiengeschichten aufgrund von Erschöpfung. Eltern, die Depressionen haben, Geschwister, die weniger Zeit haben oder erfahren von ihren Eltern und vielleicht auch dann schlussendlich eine psychische Erkrankung haben, weil einfach das Familiensystem so geschwächt ist oder und so weiter. Und dann so, finde ich, so falsch ist, wenn man sagt, ja, jemand hat daran jetzt die Schuld, sondern wenn jemand Schuld hat, dann ist das dieses System, weil wir immer wieder beweisen müssen, mein Kind braucht Hilfe oder ich brauche Hilfe und immer dieser Generalverdacht herrscht von, man könnte ja etwas erfinden oder man könnte ja etwas zu viel bekommen oder man ja könnte sich was erschwindeln, was einem nicht zusteht. Und auch diese Mütter, die mir ihre Wünsche geschickt haben und gesagt haben, wie alleine sie sich gefühlt haben nach der Geburt zum Beispiel und dann man so geschwächt auch noch mit der Invalidenversicherung kämpfen muss oder so. Warum ist es nicht einfach da? Warum gibt's kein Case, ja, Management und jemand kommt und sagt, okay, sie haben diese Situation und man muss ja das nicht mal bedauern, überhaupt nicht, man will das nicht, sondern es steht jetzt ihnen diese Hilfe zu und wir leben in diesem Land, wo viele reiche Menschen sind und viel Geld. Wir haben das Geld. Das ist wirklich hier in der Schweiz nicht das Problem. Und man dann einfach Zeit hat. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass die Mütter nach 14 Wochen wieder arbeiten gehen müssten und man hat vielleicht dann das Kind mit Mehrfachbehinderung zu Hause. Es ist ja sowieso schon viel, für viele, ich sage nicht für alle, aber für viele zu früh. Und man einfach vielleicht noch andere Kinder hat und alle am Schluss, wenn die Familien so geschwächt sind, das wirkt sich ja auch auf die Gesellschaft aus. Und ich finde dann auch, das dient ja auch nicht dem Kapitalismus, ganz ehrlich, es ist nicht nachhaltig. Also wenn ich ja nachher so erschöpft bin, dass ich keine Erwerbstätigkeit mehr nachgehen kann, und wenn ich mir vieles dann nicht mehr kaufen kann, also nicht, dass das Hauptproblem wäre, aber es hat nichts damit zu tun, dass jetzt, also es dient ja nicht dem unserem System. Also das System schwächt uns einfach. Ja, genau. Ich denke, das ist mir ein großes Anliegen. Und die Sichtbarkeit und Inklusion. Und ich finde auch, es ist natürlich, ja, es ist ein schwieriger Prozess. Mhm. Und wir werden konfrontiert mit unangenehmen Gefühlen. Mhm. Auch wenn du schilderst, auch meine Tochter, wenn ein Kind kommt, das auf einen Rollstuhl angewiesen ist, dann sagt sie immer aua, 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 aua und zeigt mit dem Finger. Und das ist mir auch unangenehm, oder? Wir werden dann halt konfrontiert. Je mehr Sichtbarkeit, desto mehr sind wir konfrontiert. Mhm. Und ich finde, wir sollten diese Gefühle einfach mehr annehmen und uns überlegen, wie wir damit umgehen und eben, warum sie uns unangenehm sind. Und nicht die Lösung, die ist, dass wir sagen, ich will diesen Menschen nicht sehen. Oh, ja, ich glaube, eben, und schlussendlich ist das auch wieder Psychologie, oder?
Wie meinst du Psychologie?
Ja, also wir uns auseinandersetzen mit unseren inneren Stimmen, mit unserem inneren Bewertungssystem, mit unserem inneren Kind oder wie wir Leistung definieren oder was auch immer.
Und die Arbeit mit sich selbst, die psychologische Arbeit mit sich selbst.
Genau.
Der Self-Hug.
Ja, genau.
Ich schaue mir mal noch meine Notizen kurz das. Durch.
Genau, und ich nehme einen Schluck von
dir. Ja, unbedingt. Du hast nicht getrunken, da ist noch die Flasche. Ja, ich glaube, ich würde fast auf das Schlusszitat kommen. Und zwar du bist ja auch Buchhändlerin und ich glaube, dein Love Language ist auch so Buchzitate und Songtexte zu verschicken. Das machst du regelmäßig bei mir und ich sehr schätze ich ja auch. Und du hast mir mal ein Zitat geschickt aus einem wunderbaren Buch. Und das Buch heißt Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns. Mhm. Und das Zitat lautet, vielleicht wirst du für jene deine Stimme erheben, die nicht für sich selbst sprechen können. Mhm. Du hast mir das Foto geschickt und gesagt, ich glaube, das ist es, das ist mein Purpose.
Ja, ein Teil von meinem Purpose auf jeden Fall. Ja, das, ich liebe das, wenn ich was entdecke in Büchern. Mhm. Ja, was, wo ich mich halt wiedererkenne. Und das, ich möchte noch ein bisschen einfach, also das klingt dann so selbstlos. Also ich, das ist es schon dann auch nicht, oder? Also natürlich ist es ist ein Antrieb, dass ich Dinge ungerecht finde und mich einsetzen möchte für die, die vielleicht eben nicht für sich selbst sprechen können. Und aber auch mein, ja, es auch mir was gibt natürlich, oder? Also es ist nicht jetzt einfach, dass ich mich aufopfere, mhm. sondern es gibt mir auch Kraft, wenn ich für Menschen einstehen kann und ich einen Sinn dahinter erkenne und auch meine eigene Stimme darin erhebe und auch für mich auch spreche. Und ja, und Purpose ist was, was mich schon beschäftigt, also einen Zweck zu haben. Menschen, die gläubig sind, können das vielleicht mit ihrem Glauben lösen. Ich bin's halt nicht. Ich habe keinen Bezug zu Gott und dann sucht man vielleicht einfach auch nach solchen Antworten. Und das hat mich schon beschäftigt mit dem Yoga und dann war ich bei Nadja Schnetzler.
Die ja auch mal Gästin.
Genau, eine wirklich sehr inspirierende, faszinierende Frau.
Da hast du einen Workshop gemacht?
Ein Workshop.
Was dein Purpose als Einzelperson, weil sie macht ja auch viel mit Firmen.
Ja, als Einzelperson, genau. Und ich habe dort auch, also eines war, was sehr schön war, andere Menschen kennenzulernen. Mit denen ich ja bis jetzt auch verbunden bin und das andere einfach auch mehr in mich zu horchen, was möchte ich eigentlich mit meiner Arbeit, warum tue ich das? Eben, es ist einfach so passiert und ich mache das dann immer weiter, aber warum
also
eigentlich?
Deine Texte.
Genau. Ja, meine Texte und auch in der Buchhandlung ist für ein diverses Sortiment zu sorgen und auch Bücher im Regal zu haben, ja, die von Menschen berichten oder Geschichten abbilden, ja, die jetzt nicht zum Bestseller werden, oder? Also so, und das ist nochmal ein anderes Thema, Diversität in Kinderbüchern oder auch, also sei es Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder auch Kinder mit Behinderungen und Menschen mit Behinderungen in Büchern, finde ich ganz was Wichtiges.
Gibt es eine Übersicht eigentlich? Wir haben ja mal davon gesprochen, dass du sowas auf deiner Webseite
hast. Ja, ich plane das. Es steht noch nicht, aber ich plane das. Aber es gibt sehr gute Seiten. Ich halte jetzt.
Sobald du sie hast, dann schickst
ja,
du und
genau.
dann werden wir sie auf Instagram.
Das machen wir auf jeden Fall, genau. Und vielleicht möchte ich da noch was dazu sagen. Einfach, also das eine ist eben Purpose, ja, für mich ist es wichtig, es gibt mir Antrieb zu wissen, warum ich was tue und was ist mein Ziel. Und ich habe dort bei Nadja das auch formuliert, dass ich anderen Menschen eine Bühne geben möchte, also auch mit dem Talk-Format und so, ähnlich vielleicht wie du das ja auch machst. Klar, man stellt sich selbst auch in den Fokus, aber man gibt auch anderen Menschen eine Stimme. Und ja, das habe ich wirklich auch bei ihr so sehr klar mal auf Papier bringen können. Das fand ich sehr toll. Und das andere, was ich noch sagen wollte, einfach weil der Purpose auch in einem Buch ist und so, auch nochmals einen Bogen einfach zu Inklusion und zu Kinder und Menschen überhaupt mit Behinderung, einfach, dass wir nicht nur immer über sie reden. Und dass wir nicht nur diese Heldengeschichten erzählen und Bücher kaufen, wie Rain Man Filme oder wo jetzt einfach. Und das ist ja, das sind auch Geschichten und die sind ja nicht nur per se schlecht, aber einfach, dass wir auch eine gewisse Normalität in das ganze Thema Diversität bringen. Und dass es dann eben nicht, immer wenn ein Junge im Rollstuhl eine Rolle hat in der Geschichte, dann unbedingt der Superheld sein muss, sondern dass er halt einfach ein Rollstuhl.
Ja, Rollstuhl ist.
Ja, genau. Und das würde ich mir mehr wünschen, auch von meiner Branche, falls da jemand zuhört in dem Verlagswesen.
Ja, also ein Kinderbuch mit einem Kind im Rollstuhl als Hauptfigur, die nicht unbedingt.
Ja, da einfach, es gibt solche Geschichten, zum Beispiel ähnlich wie TKKG oder die drei Fragezeichen, und die Kinder einfach divers sind und es eben einfach nicht dann nur um dieses Kind im Rollstuhl geht. Ja, es gibt solche Bücher.
Wie heißen die? Hast du
das da müsste ich jetzt auch nachschauen, ob es gibt. Ja, genau.
Ja, und wird wahrscheinlich in Zukunft noch mehr geben.
Ja, mir ist es ein wichtiges Anliegen.
Ja, meine Liebe, wir kommen zum Schluss. Eine Frage, die ich allen Gästinnen und Gästen stelle, ist die nach dem Self-Hug. Also der Podcast heißt ja Go Hug Yourself. Und die Antworten sind sehr divers, also von Feminismus bis zu tatsächlich irgendwie Gartenpflege habe ich schon viele Antworten bekommen. Wenn du für dich die Frage stellst, deine Selbstumarmung, deine Selbstfürsorge, was wäre da eine solche Umarmung?
Ich glaube, es ist so eine Kombination von ganz vielem. Also ich finde, Verbundenheit mit anderen Frauen ist etwas, was mich extrem bereichert. Und als ich, ja, irgendwann kam das einfach, dass ich auch dieses Narrativ von Zickenkrieg oder was auch immer man uns immer unterstellt, überwinden konnte und sagen, nein, gemeinsam haben wir einfach sehr viel Stärke. Und das ist ganz sicher was mir extrem Kraft gibt, dass ich mir dann Raum schaffe und auch sage, ich gehe am Abend noch raus und ich trinke ein Glas Wein mit einer Freundin und ich gehe tanzen. Ich liebe tanzen. Und ja, ich gehe auch immer noch gerne ab und zu in Clubs oder an Festival, wo ich einfach mal dann auch Mara sein kann, ohne Kinder. Und ja, das ist so ein Teil. Dann ich praktiziere oder versuche mindestens meine 10 Minuten Yoga pro Tag zu machen, was nicht immer funktioniert, aber oft. Und ich gehe einfach sehr gerne an schöne Plätze. Ich habe eben den Garten und ich finde Zürich wunderschön, gerade im Sommer. Und dann da kann ich tanken. Wenn so Eindrücke, schöne Plätze am See, das Licht. Und das ist, glaube ich, so meine Selbstfürsorge, ja.
Dir diese Momente auch zu nehmen.
Absolut, oder eben diese eine Woche alleine. Aber es braucht eigentlich gar nicht unbedingt eine Woche. Es reicht manchmal schon eine Stunde. Genau, ja.
Liebe Mara, vielen Dank für deine Zeit und dass du deine Gedanken und Erfahrungen mit uns geteilt hast.
Ja, ich danke dir, dass du mir eine Stimme gegeben hast. Danke.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.